Ich möchte zu Beginn noch kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir für alles, was du schon gesprochen hast, durch die Lieder, durch die Prophetien. Und ich bete, dass du jetzt den Raum dir hier nimmst und dass du zu jedem einzelnen Herzen sprichst, dass du austeilst, es aufschließt und das gibst, was nötig ist. In Jesu Namen. Amen. Das kleine Enkelkind meines Mannes ist jetzt so 2,5 und ihr Lieblingswort ist warum. Wir waren neulich wieder da und dann ging, und warum? Und warum? Warum? Und man gibt die besten Erklärungen und denkt, jetzt hast du es ziemlich nah getroffen für eine 2,5-Jährige. Und dann kommt, warum? Und warum? Und sie muss das fragen. Sie ist erst 2,5 Jahre auf dieser Welt. Sie kann weder lesen noch googeln, noch sich Dinge ableiten und erklären. Sie braucht uns Große um sie rum, um die Welt zu verstehen. Und nichts interessiert einen Menschen, egal welchen Alters, so sehr als die Frage nach dem Warum. Also nach dem Sinn der Umwelt, dass wir alles Geschehene um uns rum einordnen können. Auch das Verhalten anderer Menschen und auch die mangelnde Gerechtigkeit. Und auch die ganze Forschung beruht auf dieser Frage nach dem Warum. Und ich glaube, wir sind noch nie so weit und so dicht an die Wahrheit rangekommen, wie in der heutigen Zeit, in Physik, in Bio, in Anatomie, in allen möglichen wissenschaftlichen Zweigen. Und doch fehlt immer das letzte Quäntchen. Immer das allerletzte bleibt offen. Egal, wie weit wir die Teile aufspalten, die letzte Frage bleibt, wie bei der Enkeltochter, warum? Und Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 9, denn unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und das wird immer so bleiben auf allen Gebieten unseres Lebens. Die menschliche Erkenntnis ist und bleibt Stückwerk. Es fehlt immer das letzte Quäntchen. Egal bei was, immer fehlt das letzte Quäntchen. Und wir können das kaum aushalten. Ich habe mich letzte Woche mit einer lieben Seelsorgerin unterhalten und habe ihr das so gesagt, mein Thema. Und da sagt sie, ich habe das für mich, dieses letzte Ungeklärte, die Frage nach dem Warum, mein Missing Piece genannt. Das fehlende Teil. Ich habe sie gefragt, ob ich mir das ausleihen darf für diese Predigt, dieser Begriff Missing Piece. Ich würde es nicht Englisch ausdrücken, aber mir fällt auf Deutsch kein besserer Ausdruck ein. Dieses Missing, da steckt drin, sehnsüchtig vermisse ich etwas. Das ist mehr als nur, da fehlt was, sondern das ist ein Missing Piece. Das bringt mich fast zum Verzweifeln, dass da etwas fehlt. Und wir ertragen unsere Begrenzung im Erkennen schwer. Im Erkennen, im Erklären, im Begreifen. Und ich finde das so witzig, wenn man in der Unterhaltung ist mit Menschen, dann basteln die sich so lange Erklärungen zusammen, bis sie mitleben können. Kennt ihr das? Man sieht etwas und man findet keine Erklärung und dann macht man sich eine, weil irgendwie wird man dann ruhiger. Das sind ganz banale Sachen. Und ich stelle das immer wieder fest. Wir waren vor 2 Wochen am Lago Maggiore und haben von unserer Wohnung aus das gegenüberliegende Ufer gesehen und da fuhr immer wie in so einer Miniaturwelt ein Zug lang. Es war richtig toll zu sehen und am dritten Tag fuhr kein Zug. Und wir beide saßen da und haben gesagt, warum fährt heute kein Zug? Und am Abend des Tages hatten wir beide eine plausible Erklärung. Keine Ahnung, ob das stimmte, aber wir hatten eine und waren beruhigter. Und so geht das im Gespräch. Man bastelt sich seine Erklärung, weil ohne Erklärung kann man kaum aushalten. Wir setzen auch manchmal so Hobbypsychologie ein. Kennt ihr das? Wenn andere in Not sind, dass man so lange mit einer Hobbypsychologie drangeht, bis man die Erklärung hat. Weil dann geht es einem irgendwie besser, weil sonst kann man es ja nicht einordnen. Das macht einen unruhig. Das gibt so scheinbar ein bisschen Kontrolle, wenn man die Erklärung hat. Auch wenn sie selbst gemacht ist. Und keine Frage bleibt im Glaubensleben so häufig ungeklärt wie die Frage nach dem Warum. Und auch da wenden wir, wenn wir ehrlich sind, sehr schnell so Erklärungsprinzipien an. Wir wissen ganz schnell, warum der andere in Not ist und was der andere falsch gemacht hat, weil. Bei uns anders, bei uns selbst legen wir da andere Maßstäbe an. Aber bei anderen wissen wir das sehr schnell. Und oft gestehen wir uns Christen auch die Frage nach dem Warum nicht wirklich ein. Dann wird das so pseudochristlich oder pseudoheilig, dass man sagt, dann frag doch lieber weshalb. Nein, ich frage warum. Ich möchte die Erklärung wissen. Und unsere schlimmste Hilflosigkeit, auch berechtigt, ist die Leid, Ungerechtigkeit, Hoffnungslosigkeit mit anzusehen, ohne dass wir helfen können, ohne dass wir eingreifen können. Und dann kommt die Spitze obendrauf. Warum greift Gott denn nicht ein? Der Gott, der es so könnte. Warum lässt er diese furchtbaren Dinge eigentlich geschehen? Warum erhört er Gebete nicht, wenn sie doch so dringlich und sogar festen Glaubens gesprochen wurden? Warum sorgt Gott nicht für Gerechtigkeit? Dieser große, allmächtige Gott, den wir eben besungen haben. Kein Name ist höher, keine Herrschaft, keine Weltmacht. Und dieser Gott greift einfach nicht ein. Wo gehen wir hin mit diesem Warum? Und selbst Jesus als Gottes Sohn hat am Kreuz gerufen, warum, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Also wie geht man damit um, wenn die letzte Antwort tatsächlich heißt, ich weiß es nicht. Mit mir selbst genauso wie mit anderen. Und ich kann keine theologischen Antworten geben, sondern ich möchte mit dem, was ich euch jetzt weitergebe, meine Erkenntnis mit euch teilen, was ich hatte, als ich die letzten Wochen und Monate das Buch Hiob gelesen habe. Hiob ist ein für mich unglaublich schweres Buch in der Bibel. So viele Warums tun sich auf. Und interessanterweise heißt im Altbabylonischen das Wort Hiob so viel wo ist der Vater? Fand ich ganz interessant, weil ich könnte das ganze Buch Hiob überschreiben mit die große ungeklärte Frage nach dem Warum. Und da steckt drin, wo bist du denn, Gott? Wo bist du denn, Vater? Wo ist denn der Vater? Jesus war zu der Zeit noch nicht gekommen. Das heißt, sie hatten, die Menschen des Alten Testamentes, nur Gott. Noch keinen Mittler, sondern Gott, wo bist du denn? Und es gibt unzählige Auslegungen zu Hiob, Erklärungen. Hiob ist ein Modellfall, Hiob hat nicht dagewesener Mensch. Es ist dies und es ist das. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen, sondern es ist ein Buch, wo es eindeutig geht um Folge und Ursache von Glück und Wohlergehen. Ist das abhängig oder unabhängig von meinem Verhalten? Es geht um Sinn und Ziel von Leid bis hin zum Infragestellen von Gottes Güte und seiner Schöpfermacht. Das ist alles drin in diesem Buch. Das heißt, es bewegt eigentlich genau die Fragen, die ich denke, jeder Mensch von uns auch hat. Am Anfang werde ich ein paar Verse lesen. Es ist sehr viel zu lesen, aber ich möchte es trotzdem, damit ihr es direkt aus der Bibel hört. Hiob 1, ab dem Vers 1. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit 7 Söhnen und 3 Töchtern und besaß riesige Viehherden, sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten seine Söhne reihum in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das tat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie bei ihren Gelagen Gott insgeheim verlassen und sich von ihm losgesagt. Eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel und traten vor den Herrn und unter ihnen auch Satan. Woher kommst du, fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das? Fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst taste nicht an. Da verließ der Satan den Herrn und die Engel. Heftiger Text, oder? Hiob war ein rechtschaffener Mann, sagt Gott selbst. Er war ein gerechter, ein gottesfürchtiger Mann. Und er hat noch Verantwortung für seine Kinder übernommen, hat gedacht, falls die mal daneben schießen, dann mache ich prophylaktisch noch ein Opfer für die mit. Er hatte Gott in seinen Alltag eingebaut. Das war nicht nur ein Rettungsanker, das war ein Alltagsgott für ihn. Ob er eine Beziehung hatte, das geht aus dem Text nicht hervor. Aber auf jeden Fall hatte er scheinbar ein makelloses Verhalten, das ihm dann zum Verhängnis wurde. Und der Teufel will ihn testen, weil er genau das sagt. Hiob ist nur so an deiner Seite, weil du ihn segnest. Taste das mal an. Wenn das wegfällt, dann ist sein Glaube auch weg. Und Gott stimmt zu. Das ist mein erstes großes Warum. Warum stellt Gott sich nicht vor seinen rechtschaffenden Diener und sagt, bis hierher und nicht weiter? Ich weiß es nicht. Aber genau dieses Warum überschattet auch täglich mein Glaubensleben. Warum stellt Gott sich nicht schützend vor seine treuen, gerechten Diener? Aber es ist auch was, was mein Glaubensleben immer wieder stärkt, paradoxerweise. Denn alles, was ich nicht verstehe und nicht begreife und nicht erklären kann, das erfordert Glauben. Weil Glauben ist halt Glauben und nicht Wissen, Verstehen, Erleben. Glauben ist Glauben. Aber Gott gibt ganz klar vor, wie weit Satan gehen darf. Er darf ihm Besitz rauben, er darf ihm sogar die Kinder rauben, aber an sein eigenes Leben darf er nicht. Und hier bleibt erstaunlich gelassen und sagt in Hiob 1,21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wir als außenstehende Leser sehen Hiob Fehlinterpretation. Der Herr hat's gegeben, aber der Herr hat's nicht genommen. Das hauen wir doch auch so gerne raus, oder? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Der Herr hat's gegeben, stimmt. Aber in diesem Fall hat's ganz klar der Satan genommen. Und das ist die erste große Erkenntnis gewesen, die ich hatte beim Lesen von Hiob. Satan ist der Räuber. Satan ist der Lügner und Satan ist der Angreifer. Und wie oft geben wir Gott die Schuld für unser Leid? Im täglichen Leben mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Nachbarn kommt immer wieder, ja, warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott mich bestraft? Und dann denke ich, nein, Satan hat's geraubt. Satan darf niemals Menschenleben rauben. Das macht's mir auch klar. Gott gibt vor, wann Satan an Menschen darf. Ein riesiges Warum, warum er das tut. Aber das ist für mich eine riesige Beruhigung. Es ist ein riesiger Unterschied, ob Satan ein Menschenleben klaut oder Gott es zulässt. Für mich ist es ein Riesenunterschied. Ich weiß, als meine beste Freundin starb, kamen wir ins Gespräch mit dem zurückgebliebenen Ehemann und der sagt, ich habe das Gefühl, sie ist geraubt worden. Und mein Herz hat geschrien, nein, niemals. Gott hat es zugelassen, warum auch immer. Aber niemals hat Satan sie geraubt, niemals. Das ist ein Riesenunterschied. Die Auswirkung, dass derjenige nicht mehr da ist, ist dieselbe. Aber wenn ich weiß, dass Gott es zugelassen hat in seiner Schöpfergüte, in seiner Allmacht und was damit vorhatte, dann fühlt es sich völlig anders an. Lest einfach gerne mal Hiob. Es führt zu weit, wenn ich alles lese. Es geht dann so weiter, dass Satan immer noch fieser wird. Er geht dann auch noch an Hiobs Körper. Er leidet unfassbar. Seine Frau wendet sich gegen ihn. Hinterfragt seinen Glauben. Also der kriegt die ganze Bandbreite. Und dann hören drei seiner Freunde von seinem Leid. Sie hören von seinem Leid, sie wohnen weiter weg. Sie schreiben ihm nicht nur eine WhatsApp oder einen netten Brief, sondern sie machen sich auf den Weg. Und als sie kommen und sehen, wie Hiob drauf ist, machen sie für mich etwas Vorbildhaftes. Ein Prototyp der Seelsorge. Sie setzen sich mit ihm hin in Staub und Asche. Eine Woche lang machen sie sein Leid zu ihrem Leid. Sie sagen nichts, sie trauern mit, sie halten das aus. Sie setzen sich einfach dazu. Da habe ich gedacht, das ist einfach ein geniales Vorbild für Seelsorge. Mit dem anderen in der Situation erstmal mitleiden. Hinsetzen, nichts sagen. Das Leid des anderen zum eigenen machen. Und dann kommen die klassischen Diskussionen hin und her. Weil irgendwann kann man das nicht mehr aushalten. Und dann geht man auf die Frage vom Anfang. Warum? Und warum? Und dann geht's los. Sie können nur ihren begrenzten Horizont einsetzen, der zu der damaligen Zeit ihnen etwas als Antwort geliefert hat. Und der hieß, wenn du in Not bist, dann hast du was falsch gemacht. Ganz einfach. Dann wird das die Strafe sein. Und das hauen die Freunde raus und total ungefiltert. Junge, da geht's zur Sache. Also ich habe schwer durchgeschluckt. In Kapitel 4 sagt der eine, Hiob, du selbst hast zahllose Menschen gelehrt, auf Gott zu vertrauen. Kraftlose Hände hast du wieder gestärkt. War jemand mutlos und ohne Halt, du hast ihn wieder aufgerichtet. Jetzt aber, wo du selbst an der Reihe bist, verlierst du die Fassung. Kaum bricht das Unglück über dich herein, bist du entsetzt. Du hast allen Grund zur Hoffnung. Und dann, Vers 7, kannst du mir nur ein Beispiel nennen, wo ein gerechter Mensch schuldlos zugrunde ging? Wusch, das war eine Ohrfeige. Aber ganz klasse finde ich auch so nach dem Motto, hör mal, jetzt hast du mal ein bisschen Kummer und jetzt brichst du gleich zusammen. Ich war sprachlos. Die Kinder tot, die vier Herden weg hab und gut weg. Er selbst ist todkrank. Und dann sagt so ein Freund, hör mal, guck doch mal, du hast doch Hoffnung. Jetzt hör mal auf mit dem Gejammer, geht schon weiter. Ist genau das, was man dann braucht. Oder Kapitel 8, 3 und 4, das fand ich die Krönung. Verdreht Gott der Allmächtige etwa das Recht? Meinst du, dass er sein Urteil jemals widerruft? Deine Kinder müssen gegen ihn gesündigt haben, darum hat er sie verstoßen und bestraft. Sie haben bekommen, was sie verdienen. Bleibt einem die Luft weg, oder? Und wir als Leser wissen, der arme Hiob kann gar nichts dazu, das war Satan. Und dann sagt Hiob für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist, glaube ich, leider habe ich einen falschen Vers angegeben. Kapitel 6, Vers 14 sagt Hiob, wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde, die fest zu ihm halten, selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt. Das hätte Hiob gebraucht. Denn er erkennt einfach kein eigenes Fehlverhalten. Er erkennt einfach die Schuld nicht, die die Freunde ihm zuschieben. Er erkennt sie nicht. Das war meine zweite Erkenntnis. Wir alle können nur einen Mini-Ausschnitt immer wieder verstehen von Situationen. Jede Erkenntnis ist Stückwerk. Immer hat jeder in seinem Leben dieses Missing Piece. Verluste, Krankheiten, unerfüllte Wünsche, Ungerechtigkeit. Das wirft so viel Fragen auf, im letzten ungeklärten Warum zurückzubleiben. Und das schmerzt und das zehrt, das greift an und es droht uns, den Glauben zu rauben. Und es reicht einfach nicht für uns, dass wir bis in die Zukunft gucken können, bis in die Ewigkeit. Das kann nur Gott. Wir haben den großen Vorteil, dass wir jetzt leben. Jesus schon auf die Welt gekommen ist und er als Angebot seinen Geist uns zurückgelassen hat. Seinen Geist, seine Kraft, die uns lehrt, erklärt, in alle Wahrheit führt. Den wir fragen dürfen nach dem Warum und der gnädig ist und immer wieder Ausschnitte erklärt. Aber trotzdem werden wir auf der Welt niemals in allem einen Sinn erkennen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bevor er geht, ich habe auch so viel zu sagen. Ich hätte noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht tragen. Aber eines Tages wird der Geist der Wahrheit kommen und euch aufschließen, Stück für Stück für Stück, mit meinen Worten, der Vers, Johannes 16. Und durch diese Begrenzung, die wir erleben, im Leid, in unserem Missing Peace, werden wir so oft ungerecht und ungeduldig mit anderen. Und wir fragen und klagen an und bewerten, sagen solche Sätze, wie ich an deiner Stelle würde. Du bist aber nicht an meiner Stelle. Und zwei der Freunde von Hiob steigen auch ziemlich schnell aus. Die können es nicht mehr aushalten. Einer bleibt noch am Ball. Und der gibt Gas. Und der bringt letztlich Hiob auch dazu, Sachen zu sagen, die nicht richtig sind, nicht gut reflektiert. Aber er bringt ihn immerhin dazu, seine Fragen an Gott zu wenden. Und denken wir nicht auch manchmal, na ja, so ein bisschen verdient ist Leid vielleicht schon. Kennt ihr das, wenn irgendwas passiert, dass dann Leute zu euch sagen, das hast du wirklich nicht verdient? Heißt im Umkehrschluss aber, es gibt Leute, die es verdient haben? Schon, oder? Wenn ich es nicht verdient habe, hab es vielleicht ein anderer verdient? Ja, man muss sich das fragen, wenn man so denkt. Oder denken wir nicht auch häufig, Leiden ist irgendwie doch so eine befristete Strafe oder eine Erziehungsmethode von Gott? Gott vergilt gerecht. Dann denken wir, naja, dann ist das Leid des anderen vielleicht doch irgendwie ein bisschen verdient. Das war genau meine Erfahrung, die ich machen musste zweimal in meinem Leben. Das erste Mal, mein erstes Kind ist tot geboren, voll ausgetragen, voll gesund. Nabelschnurthrombose und er ist tot geboren. Ich war jung. Ich hatte unendliches Leid. Ich hatte diesen toten kleinen Jungen auf dem Arm und musste ihn hergeben und begraben. Und mein riesiges Warum stand über mir. Warum? Und am Anfang haben Freunde auch gut durchgehalten, wie bei Hiob, mit mir in Sack und Asche gesessen und geweint. Und dann ging es genauso los. Warum? Evi, bei dir im Leben muss irgendwas sein. Und wenn nicht bei dir im Leben was war, dann war das in dem Leben deiner Eltern oder Großeltern. Und wir sind auf Suche gegangen. Ich kann euch gar nicht erzählen, wofür ich, mein damaliger Mann, meine Eltern Buße getan haben. Einfach mal ohne Erkenntnis. Wir haben Buße getan, damit wir es vielleicht treffen, was die Ursache war. Ist das nicht schlimm? Ich habe alles abgesucht, ich habe nichts gefunden. Aber ich bin zurückgeblieben als die Schuldige, die bisher unerkannte Fehler gemacht hat, die den Tod zur Folge hatten. Das war so ein Gottesbild, Edge, du hast den Fehler noch nicht gefunden. Ich helfe dir auch nicht. Such mal schön selber. Viele Jahre später ist mein Mann ganz plötzlich gestorben. Aus dem Nichts, ohne Vorankündigung, Herzinfarkt. Ich habe das nochmal erlebt. Menschen setzen sich zu mir für eine gewisse Weile und dann geht es los mit dem Warum. Und wieder, da muss was gewesen sein. Das gibt's doch nicht, dass du erst das Kind und dann den Mann verloren hast. Da muss eine tiefe Schuld sein. Vielleicht ein Fluch, vielleicht irgendwas in deiner Familie. Und wir sind wieder auf Suche gegangen. Und der Schmerz, der dann zurückbleibt, ist unfassbar groß. Das große Warum ist so groß. Der Durchbruch kam, als ich genau wie Hiob ihn angeklagt habe, rausgeschrien habe. Ich hatte schon zwei gesunde Kinder, aber ich konnte mich über kein Kind, was geboren wurde, bei anderen freuen, weil der Schmerz in mir so groß war. Nach dem Warum, warum ich nicht? Ich hatte zwei Kinder, das müsst ihr euch vorstellen. Und ich war im Garten, habe gearbeitet und ich hatte in dem Moment wieder so eine Wut in mir, weil ich die Nachricht einer Geburt bekommen hatte und sage, Herr, warum hast du mir das damals angetan? Und ich hatte das Empfinden, als wenn Gott spricht. Ich muss dazu sagen, für die, die sich jetzt vielleicht fragen, wie spricht Gott denn? Er spricht vielfältig. Ich habe ich habe einfach das Gefühl, ich halte einen inneren Dialog, der plötzlich kommt. Vielleicht kennt ihr das. Ein plötzlicher Dialog in mir, so klar und deutlich. Und ich empfand, dass Gott sagt, so Efi, wenn ich dir jetzt und hier das Warum gebe, bist du dann still? Na, da muss ich drüber nachdenken. Und nach einer Stunde habe ich gesagt, nein. Weil mir klar geworden ist, in dieser Stunde, egal was Gott mir antworten würde, ich würde nichts akzeptieren, was der Tod eines Kindes rechtfertigen würde. Noch nicht mal von Gott. Was rechtfertigt denn, einen Menschen hergeben zu müssen? Da würde ich immer als letztes, und warum, hättest du das nicht anders machen können, was dahinter steht als Absicht? Meine letzte Frage wäre auch da, warum gewesen. Und plötzlich hatte ich das Empfinden, dass Gott sagt, genau, weil ich das weiß. Aber jetzt stelle ich dir noch eine Gegenfrage. Bleibst du bei mir, wenn ich dir sage, dass ich dieses Warum für dich bewahre? Und zu der Zeit, wenn es nötig ist, ich es dir erkläre. Und wenn es nicht nötig ist, weiß ich das, die Antwort trotzdem? Das war so paradox. Aber in dem Moment, als ich gesagt habe, ja, ich gebe meine Rebellion ab, damit kann ich leben, dass du, Herr, es weißt, es mir aber nicht sagst, weil ich damit nichts anfangen könnte. Ich liebe ein Zitat, das ist von einem alten Krimi-Autor, der gesagt hat, die Rätsel Gottes sind befriedigender als die Lösungen der Menschen. Die Rätsel Gottes sind befriedigender als die Lösungen der Menschen. Wisst ihr was? In dem Moment, als Gott mit mir sprach, habe ich gemerkt, ich komme besser klar zu wissen, da gibt es noch ein Rätsel, das ich noch nicht geknackt habe. Interessant, dass das ein Krimi-Autor war, oder? Der doch eigentlich in seinen Krimis dazu angeregt ist, Stück für Stück einen Fall zu lösen. Und so gehen wir ja auch ran. Ich komme besser klar zu wissen, dass da noch ein Rätsel ist, was ich in meinem begrenzten menschlichen Denken noch nicht geknackt habe, aber Gott es weiß. Gott den Überblick hat, tausendmal besser als alle schrägen menschlichen Lösungen. Wisst ihr, was ich mir anhören musste? Du bist noch so jung, du kannst noch viele Kinder kriegen oder das war weil oder stell dir vor, dein Mann wäre ein Pflegefall gewesen. Ich habe immer gedacht, hä, welche schrägen menschlichen Lösungen habt ihr mir zu bieten? Welche schrägen menschlichen Erklärungen hatten Hiobs Freunde ihm zu bieten? Da bleibe ich doch lieber dabei, dass ich sage, Herr, ich kann dich nicht verstehen, aber ich weiß, du hältst mein Missing Piece bei dir so lange, bis du es mir erklärst oder wenn du denkst, es ist nicht dran, bewahrst du es, bis ich in den Himmel komme. Und genau diese Erkenntnis wurde zur Grundlage und ich sage proklamativ zur unkaputtbaren tragenden Grundlage meines Glaubens. Und der beruht nicht auf Wissen, nicht auf Erklären, nicht auf Begründen und noch nicht mal auf Erleben, sondern der beruht auf meinem Glauben. Und ich habe wieder neu Ja gesagt zu einem guten Gott, zu einem guten Gott, dessen Handeln und Herrschen überhaupt nicht auf meine Festplatte passt, so wie meine Erklärung bei der 2-jährigen Enkeltochter überhaupt doch noch nicht auf ihre Festplatte passt. Und ein Warum bleibt zurück, aber ich habe einen Gott, der nicht auf meiner Augenhöhe ist und ich nicht auf seiner und der sich von uns Menschen nur bedingt in die Karten schauen lässt, weil wir ihn einfach nicht verstehen können. Aber er ist unveränderlich, er ist unverrückbar, er ist gut. Das haben wir eben in allen drei Liedern gesungen. Jakobus 1, 17 und 18. Alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von Gott, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist und kein Wechsel von Licht und Finsternis. Wie gut. Der ändert nicht ständig seine Meinung, an denen kann ich mich halten und auch wenn ich es letztlich nicht verstehe. Und ich weiß, das ist nicht leicht, das ist überhaupt nicht leicht. Und das ist die höchste Form meiner Anbetung. Die höchste Form und nichts kostet mich mehr. Aber eine Beziehung, Vertrauen, Glauben passiert auch nicht über Nacht. Das muss groß und erwachsen werden, das muss wachsen. Und so wie Hiob ganz zum Schluss sagt, bisher kannte ich dich ja nur vom Hörensagen. Er gibt zu, bisher kannte er Gott nur vom Hörensagen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Hinterher in Kapitel 42 sagt er, Herr, jetzt erkenne ich, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Das war das, was ich dann gesagt habe. Ich kannte dich, ja, ich kannte Gott von klein auf, da bin ich dankbar. Aber dieses tiefe letzte Quäntchen von erträgst du, wenn ich dir das Warum nicht erkläre, aber bewahre für dich? Ja, ja. Und meine dritte Erkenntnis, ja und doch, es gibt schuldloses Leid. Es gibt schuldloses Leid. Nicht jedes Leid ist zur Erziehung von Gott gedacht. Nicht jedes Leid hat für uns einen Sinn. Auf gar keinen Fall. Klar ist jeder Mensch auf irgendeiner Weise schuldig, schon alleine, weil er hier auf dieser Erde und nicht im Himmel lebt, weil wir Fehler machen, weil wir getrennt sind von Gott, weil wir egoistisch sind. Aber das hat nicht den Tod zur Folge in diesem Sinne, sondern das braucht die Erlösung vom ewigen Tod durch Jesus. Und ja, Hiob sagt auch, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Aber das war seine Nebenerkenntnis. Wir Leser wissen, das war nicht der Grund. Das war nicht der Grund. Das wird auch so oft ausgelegt. Naja, der hat es ja befürchtet. Nein, Satan war der Anstifter. Und wir ziehen auch so merkwürdige menschliche Rückschlüsse. Wenn Jesus doch heilen will, warum gibt es trotzdem Kranke? Machen wir wohl was falsch? Wenn Jesus unser Versorger sein will und es gibt finanzielle Not, machen wir wohl was falsch? Wenn, dann, wie damals. Und wie gesagt, im letzten Kapitel, da wendet sich das Blatt oder die letzten Kapitel. Wisst ihr warum? Weil Gott selbst anfängt, mit Hiob zu sprechen. Und er macht das genau, wie er es mit mir gemacht hat. Er stellt einfach nur Fragen. Gott erklärt gar nichts. Er stellt nur Fragen. Hiob, wer von uns beiden hat die Welt gemacht? Wer von uns beiden hat das gemacht? Hiob, kannst du das? Hast du das? Und Hiob begehrt noch einmal so kurz auf und dann macht Gott weiter und weiter und weiter. Nur Fragen. So wie er es bei mir gemacht hat damals. Evi, wenn ich es dir jetzt erkläre, dann? Und irgendwann kommt dann Hiob genau da rein. Jetzt habe ich es erkannt. Jetzt habe ich es erkannt. Wenn wir erkennen, wer bin ich und wer ist Gott, die persönliche Begegnung mit Gott und dieses persönliche Reden, das bringt dann den endgültigen Umschwung. Das bringt wirklich den endgültigen Umschwung. Das ist für Menschen, die Jesus nicht kennen, völlig paradox. Und Gott hat es als mächtiger Schöpfer überhaupt nicht nötig, sein Handeln zu erklären. Er hat es nicht nötig, aber er tut es trotzdem, aus Gnade, Stück für Stück, so wie wir es begreifen können. Und darüber hinaus bietet er uns an, dieses fehlende Teil, dieses Missing Piece zu bewahren. Das ist mir so wertvoll und wichtig geworden. In meinen Krankheitszeiten, in danach Zeiten, wo ich nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Dann kommt dieser Friede, wenn ich sage, hier ist mein Missing Piece. Mein letztes Warum, was ich überhaupt nicht verstehe. Es reißt mir nahe das Herz raus und ich drohe unterzugehen. Jesus betet selbst für seine Jünger, dass sie nicht irre werden an ihm. Wir können doch immer nur begrenzt sehen. Aber dann kommt dieser Frieden aus Philipper 4, Vers 7. Frieden höher als alle Vernunft. Der wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und das ist für mich das allergrößte Geschenk. Und wisst ihr, es geht nicht zuerst um Wiedergutmachung. Wie kann man denn Menschen, die man verloren hat, wiedergutmachen? Klar hatte Hiob anschließend noch Kinder. Und die waren sogar schöner als die ersten. Ziemlich heftig. Wie das geht. Aber das ist doch keine Wiedergutmachung. Man kann Menschen doch niemals ersetzen. Zurück bleibt ein tiefer, großer Schmerz und das Fragezeichen. Aber, diese innere Zufriedenheit, dieses innere Wissen und diese tiefe Geborgenheit, dass Gott dieses fehlende Teil hält für mich, Und meine absolute Abhängigkeit von Gott, das möchte ich nie wieder missen. Und wir dürfen keine falschen Rückschlüsse ziehen, dass das Leid, was Hiob oder das Leid, was ich ertragen habe, dazu da war, um das zu lernen. Nein, das ist ein falscher Rückschluss. Sondern in diesem Leid hat Gott die Gnade gegeben, Dinge zu erleben und zu erlernen und zu verfestigen. Und wir leiden einfach, weil wir auf dieser gefallenen Welt leben, weil wir in dieser gottfernen Welt leben, als Folge vom freien Willen. Wir machen uns jeden Tag schuldig, das wäre eine ganz eigene Predigt. Die Frage, wie kam das Leid in die Welt? Aber nicht durch Gott und nicht als Erziehungsmaßnahme. Und ja, Gott hat Prinzipien. Und klar hat unser Fehlverhalten auch mal was damit zu tun, was wir dann ernten. Aber das wäre auch eine eigene Predigt. Und ich bin dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns ausrüstet und erklärt und stärkt. Aber es ist auch wichtig, dass wir einander haben. Wie Hiob sagt, wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde. Und wenn wir zusammen sind, dann sollten wir genau das tun, einander ermutigen, aufbauen, trösten, zuhören, bevor wir anklagen, beurteilen und bewerten. Lieber 5-mal Gott fragen, ob da was dran ist. Wir brauchen auch einander, um zu ermahnen, füreinander zu hören, und prophetische Gaben brauchen wir natürlich. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich aus meinem krampfhaften Versuch, was erklären zu wollen, den anderen verletze oder wirklich Gott durch mich Hoffnung gibt. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich bin mir sicher, wenn wir ein offenes Herz haben für das Reden Gottes, dann wird der Heilige Geist auch sprechen. Das hat er bei Hiob gemacht und das hat er bei mir gemacht. Wenn dieses Herz offen ist, wie Hiob dann gesagt hat, Gott, rede, Gott, lehre mich. Da war der Durchbruch. Und so ist es auch, wenn wir mit offenem Herzen kommen, wird der Heilige Geist ganz sicher reden, was er anmahnen will. Aber wir brauchen uns gegenseitig, um wirklich Hoffnung zu machen, um Leid miteinander zu teilen und zu tragen, den Kopf in den Himmel zu stecken und zu sagen, komm, wir gucken, da gibt's noch mehr. Denn was bleibt, ist die Hoffnung. Und es gibt zweierlei Hoffnung. Das ist die endliche Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass ich darauf hoffe, dass sich hier im Sichtbaren in meinem Leben Dinge ändern. Dinge gut werden. Aber darüber hinaus gibt es die unendliche Hoffnung. Dass es da etwas gibt, was ich noch nicht sehe. Eine Dimension von Ewigkeit, wo alles gut wird. Die brauche ich. Die brauche ich. Denn nur wenn ich die habe, verändert sich mein Jetzt hier auch schon. In eine Zuversicht, in eine Stärke. Eine Hoffnung, die weiter sieht als den Moment. Eine Perspektive, dass es eine zukünftige Welt gibt, die auf mich wartet. Ich habe vor Jahren mal ein Bild gehabt, hier oben in einer Predigt, wo ein Männchen fest mit großen Füßen auf der Welt steht und der Kopf ist im Himmel. Ich habe das Bild leider nicht wiedergefunden. Ich hätte es euch gerne gezeigt, weil ich glaube, das ist die Lösung, das große Warum auszuhalten. Mit beiden Füßen auf dieser endlichen Welt und regelmäßig den Kopf in den Himmel stecken und sagen, Herr, ich schreie dir mein Warum raus. Ich erkenne es nicht. Ich habe dieses Missing Piece, was mir droht, den Glauben zu rauben. Aber du hast, du kannst, du weißt und du wirst. Und diese Hoffnung brauchen wir und die Hoffnung sollten wir uns gegenseitig Tag für Tag geben, wenn wir zusammen sind. 2. Korinther 4, Vers 18. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch nicht sichtbar ist. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, weil das ist eine Grundlage des Glaubens, die schon damals Bonhoeffer im Gefängnis gehalten hat. Er hat auf das Endliche gesehen, die Hoffnung. Er hat es gefeiert, er hat im Gefängnis noch Shakespeare gelesen. Er hat das Endliche gefeiert und genossen und hatte den Kopf schon im Himmel, weil er wusste, da gibt es mehr. Und das verändert alles im Hier und Jetzt. Und das wünsche ich dir von Herzen. Amen. Zur Zeit des Alten Testamentes konnten die Menschen nur mit Gott Kontakt aufnehmen und ihn auch nur selten und auszugsweise sehen und erleben. Aber für uns, seit Jesus, ist der Himmel auf die Erde gekommen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir haben einen Riesenvorteil. Wir lesen im Neuen Testament, wir sehen, wie Jesus gelebt hat. Und er hat gesagt, ich muss gehen, weil ich kann nur punktuell auf dieser Welt sein. Ich kann ja nur in einzelnen Städten, Regionen sein. Aber ich muss gehen. Und der dann kommt, der, den ich euch dann geben werde, der Geist der Wahrheit, der kann in jedem leben, in jedem Einzug halten. Das ist ein Teil von mir selbst, was ich gebe. Und jeder, der sagt, will ich, brauche ich, der kann es haben. Das ist ein Riesenvorteil, seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und Pfingsten gekommen ist. Und das gibt Hoffnung. Jesus in mir durch seinen Geist. Ein Quäntchen von ihm, ein Stück von ihm selbst. Herrlichkeit, Kraft, Zuversicht, Stärke. Und ich würde gerne ein Gebet beten für alle die sagen, da ist so viel Warum in mir. Und ich brauche diese Hoffnung. Ich brauche Jesus, dich selbst, um das auszuhalten und zu überwinden. Ich formuliere ein Gebet und betet es innerlich mit. Und wer sagt, das war genau mein Gebet, der sagt ein dickes Amen dazu. Weil Amen heißt, so sei es. Genau, das nehme ich für mich. Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist und dass du den Himmel auf die Erde gebracht hast. Und danke, dass jeder, der dich ansieht, auch den Vater sieht. Und ich will heute, so wie hier, bekennen, ich glaube und habe erkannt, dass du der Herr bist, der die Welt geschickt und auch mein Leben gut lenkt. Und ich vertraue dir mein Leben und alle meine Fragen und Warums an. Jesus, fülle mich mit deiner heiligen Kraft, mit deinem heiligen Geist und hilf mir, zu glauben, zu vertrauen und den Glauben zu bewahren. Danke, dass du es gut mit mir machst. Ich glaube und vertraue dir. Amen.